Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
War Thomas Bernhard, der Auslöschung Holzfällen und Heldenplatz geschrieben hat, ein Hipster? Würde er heute mit Vollbart und Halstattoo herumlaufen? Das sind Fragen, die sich nicht zwangsläufig zu Bernhards 30. Todestag heute stellen. Aber doch, wenn man sich den jetzt erschienenen Bildband über Bernhards Hab und Gut anschaut, seine Bauernhöfe, seine Möbel, die Plattensammlung und seine Kleidung, eine inszenierte Lebenswelt, die Herausgeber und Bernhard-Verehrer André Heller als kostbare Ergänzung zum Verständnis von Werk und Person bezeichnet. Ich grüße Sie.
Hallo.
André Heller, gleich drei Häuser bzw. Höfe hat Thomas Bernhard in Österreich besessen, allesamt edel eingerichtet und bis heute erhalten. Was ist das für eine Welt? Wie fühlt sich das an, wenn man in diesen Räumen umhergeht?
Mein Haupteindruck war, dass das eine perfekte Inszenierung ist, ein Ablenkungsmanöver, ein Als-ob. Und das passt auch zum gesamten Leben von Bernhard. Man kann ihm eigentlich nichts wirklich glauben, außer dass er geboren wurde und dass er gestorben ist. Und dazwischen spielt er seine unendlichen, hochinteressanten, verrückten, liebevollen, aggressiven, empörten, trauernden Spiele. Und die Häuser spiegeln das wider. Man weiß nicht genau, sind sie nach Texten von ihm aus Stücken oder Prosaarbeiten gestaltet oder sind die Prosaarbeiten und Theaterstücke nach bestimmten Räumen in diesem Haus auch gestaltet, weil sehr vieles kommt in bestimmten Szenen vor, was so aussieht wie oder so beschrieben wird, wie die Häuser sind. Also ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für dieses Als-ob. Es gibt zahlreiche Schlafzimmer, es hat aber nie bis auf seinen Lebensmenschen, der gelegentlich vorbeikam, diese wunderbare alte Dame Stavianik, irgendjemand bei ihm übernachtet. Es gibt eine State-of-the-Art-Küche und ein Speisezimmer wunderschönster Biedermeier-Natur. Und er hat nie irgendetwas gekocht in dieser Küche und es hat nie jemand in diesen Speisezimmern gegessen. Er hat Gewehre in seinem Schlafzimmer gehabt, in seinen Kästen, hat Jagdkleidung besessen und er war nie auf der Jagd. Er imitiert einen Landedelmann. Er ist jemand, der einen Schuhfetischismus scheinbar hat, den er aber wahrscheinlich auch nicht wirklich hatte. Also so könnte man vieles, vieles aufzählen. Und das Buch dokumentiert das und beleuchtet das von verschiedenen Seiten. Wir haben auch beleuchtet eben seine Kleidungsstücke, seine Schallplattensammlung, seine Bücher. Er hat nicht gern gelesen, aber ob das stimmt, weiß man nicht. Ja. Er hat behauptet, dass er Bücher gern durchblättert oder für Augenblicke in der Hand hält.
Und doch, André Heller, wenn man das alles sieht, das war ja trotz allem das, wo er privat war, wo er privat gelebt hat. Also wenn er das so inszeniert hat, wo ist denn eigentlich dann der ganz private Bernhard?
Ja, das weiß er. Schon der Bruder weiß es nicht wirklich genau. Er war sicherlich ein großer Ironiker, auch sehr selbstironisch. Er war sehr krank und die einzige Nähe, die er wirklich zugelassen hat in dieser Krankheit, war sein Bruder, der ja Arzt ist und der ihn gepflegt hat, aufopferungsvoll und immer für ihn da war, auch mit einer gewissen masochistischen und sadistischen Spielnote von beiden Seiten. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn einige Male getroffen im Leben, aber da kann man nicht behaupten, dass man in der Lage war, die Wurzel aus dem Wesen dieses seltsamen Einzelgängers zu ziehen. Er war keiner Gruppe zugehörig, er hat in dem Sinn keine Familie gehabt, er hatte keinen wirklich leuchtenden Freundeskreis. Er war er und sein Schreiben und ob er das zu innerst wirklich als einzige Wahrheit war, weiß ich auch nicht.
Wenn er also diese Oberfläche als Spielwiese praktisch genutzt hat, würden Sie sagen, er war ein Dandy im eigentlichen Sinne, also vielleicht ein Hipster, wie man heute sagen würde?
Dandy war er nicht wirklich von der Kleidung her. Wenn Sie sich die Fotos anschauen im Buch, dann sehen Sie, es zielt alles auf diesen Landadel an. Und diese Landadeligen, die es ja heute noch gibt, die etwas verarmt oder schon wieder zu Wohlstand gekommen, auf kleineren oder größeren Schlössern leben, haben eine bestimmte Art von Kleidung, die die Außentemperaturen widerspiegeln, die es dort am Land gibt. Und ich glaube nicht, dass er im Sinne von Bob Rümmel oder von Oscar Wilde ein Dandy war. Hm. Nein, er war ein Potemkinsches Dorf. Und was hinter diesen Fassaden wirklich gewohnt hat und gedacht wurde, da gibt's Leute, die glauben halt alles, was in seinen Büchern steht. Aber auch da sagt mir der Bruder sehr glaubwürdig, dass man das auch nicht glauben kann. Ist auch nicht so die Aufgabe eines Dichters, eines Bedeutenden, dass er Wahrheiten vermittelt, sondern dass er seine Fantasie stattfinden lässt in der äußersten und in der ungehemmtesten und oft auch in der rabiatesten Form.
Ja, also er wollte sich auch nicht wirklich reinschauen lassen in seinen Kopf. Er war aber auf der anderen Seite schon, das sieht man auch durch die Fotos, die Sie zeigen im Band, er war ein passionierter Medienkonsument, der hat überall Radios rumstehen, Fernseher.
Er hat Fernsehapparate gesammelt und Abspielgeräte für Schallplatten, hatte aber eine sehr konventionelle. Der Fachmann, der im Buch über seine Plattensammlung schreibt, der Christian Schachinger, sagt, er hatte beinahe eine Eduscho-Schallplattensammlung.
Das ist nicht also schmeichelhaft, ne? Für einen musikalischen Menschen.
Der konventionelle Billigware, aber dann weiß man natürlich wieder aus seinen Büchern seine tiefe Liebe zu Glenn Gould. Hm. Wir können jetzt lang drüber reden. Wir werden nur Vermutungen anstellen können. Ja. Genau wissen tut man nichts und das ist auch irgendwie das ewige Geheimnis, das bleiben wird. Und es zahlt sich schon aus, wenn man sich für Bernhard interessiert, in dieses Buch hineinzuschauen, weil es einem selber wieder Rätsel aufgibt, die man nicht lösen kann.
Und doch sagt ja der Künstler und Bernhard-Fan André Heller, dass diese Ansicht von Bernhards Lebenswelt eine kostbare Ergänzung zum Verständnis von Werk und Person ist.
Das ist es auf jeden Fall, weil es einen aus der Hand schlägt, ein paar Gewissheiten, die man dachte zu haben. Mhm. Also man weiß mehr über Bernhard in dem Sinn, dass man wirklich nichts über ihn weiß, wenn man das gesehen hat. Und bis dahin habe ich doch ein klares Bild von ihm gehabt und habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich wirklich wahr und dass es weniger war. Mhm. Und mittlerweile glaube ich das alles nicht mehr. Und das gefällt mir an ihm, dass er so ein perfekter Täuscher war.
Auf der anderen Seite, ist es nicht auch ein bisschen enttäuschend, wenn man erwartet, dass vielleicht Bernhard, der eben so hochmusikalisch war und der eben so hochgebildet war, dann aber gar nicht das gelebt hat? Also sprich, diese Platten, die dort sind, eben gar nicht von einem Spezialisten zeugen und genauso wenig die Bibliotheken?
Ich weiß nicht, vielleicht hat er bei seinem Lebensmenschen in Wien dann ununterbrochen Musik gehört. Darüber gibt es keine Auskünfte, die verlässlich sind. Ja. Gelesen hat er sicher eine Zeit lang in seinem Leben sehr viel in der Bibliothek, die nicht in den Häusern drinnen ist, sondern die jetzt im Salzkammergut zwischengelagert ist, gibt es schon andere Bücher mit Anmerkungen. Aber Enttäuschung, ich meine, wer bin ich, dass ich enttäuscht sein darf, weil einer nicht meinen Vorstellungen von richtig oder falsch, von sympathisch oder unsympathisch entspricht.
Ja.
Ich bewundere ihn für seine Konsequenz, ich bewundere ihn für seine Ausnahmesituation. Wissen Sie, es gibt in Österreich und in Deutschland nicht allzu viele Schriftsteller von Weltbedeutung, die wirklich zu nichts und niemand zugehörig waren, außer zu sich selbst. Weil diese Gruppensehnsucht in Deutschland, die Gruppe 47 oder in Österreich, die Autorenversammlung, die Grazer, oder der Pen-Club, das sind so Nester, in denen sich Künstler irgendwie heimisch einrichten, um sich unter dem Pseudonym Freundschaft besser bekämpfen zu können an manchen Tagen. Aber der Bernhard hat auf all das total verzichtet. Mhm. Und es war ihm auch, glaube ich, widerlich, irgendeine Mitgliedschaft zu irgendwas zu haben.
Und was hat Sie, André Heller, jetzt bewogen, diese Bernhard-Häuser jetzt eben gerade zu betrachten, vielleicht nochmal neu analysieren zu lassen, um dann zu diesem Schluss zu kommen, den Sie jetzt gerade uns berichtet haben?
Naja, ich bin dort auf Einladung des bezauberten Bruders und seiner wirklich engagierten französischen Frau, die den Bernhard übrigens nie kennengelernt hat, aber ihn verteidigt bis aufs Blut gegen auch nur den vorsichtigsten Angriff, der von irgendwo kommt, einige Stunden in den Häusern herumgegangen und hat mir dann gedacht, das ist ein Thema. Ich meine, es gibt 40 Bücher über die Häuser von Picasso. Es gibt wirklich ausführlichste Untersuchungen über, wo der Rilke gewohnt hat. Und ich bin auch zu manchen dieser Orte schon hingepilgert, weil mich das eben sehr interessiert. Was für Schuhe hat einer gehabt? Wie riecht es dort? Hat er in einem verdunkelten Schlafzimmer gewohnt oder nicht? Welche Seife hat er benutzt? Das hat nichts mit Voyeurismus zu tun, sondern je näher man da dem Genie dran ist, desto interessanter wird es in den Zwischentönen eben doch. Weil ich glaube, die Seife, die er benutzt hat, die kann man ihm glauben. Ja? Oder das Rasierwasser. Aber warum er zwei Waschbecken hatte in seinem Schlafzimmer, obwohl er nur eine Person war, die dort jemals übernachtet hat, das ist schon wieder interessant. Ja. Warum? Was hat wozu das zweite gebraucht für die Illusion beim Zähneputzen, dass neben ihm wer steht, der ihn liebt? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist das alles sehr eindrücklich zu betrachten, vielleicht zu bewundern. Thomas Bernhard, Hab und Gut, das Refugium des Dichters, 35 Euro für 176 Seiten im Brandstätter Verlag Wien erschienen und herausgegeben von André Heller. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen. Alles Liebe.